Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns auch durch dein Wort begegnest, dass wir in deinem Wort erleben dürfen, Herr, wie du uns stärkst und tröstest, wie du uns aufrichtest und neue Kraft gibst. Amen. Es war ein Wechselbad der Gefühle diese Woche. Und in der Predigtvorbereitung saß ich da und dachte, was predigst du? Und dann habe ich mich entschieden, ich predige das, was ich predigen wollte. Nämlich etwas zum Advent. Zu dem, dass wir feiern, dass Jesus kommt. Dass er ankommt. Und in der Vorbereitung war es auf einmal auch so deutlich. Stell dir vor, die ganzen Weihnachtsvorbereitung, Plätzchen, und das ist plötzlich alles so unwichtig geworden. Stellt euch ja mal vor, Weihnachten kommt und es sind keine Plätzchen gebacken. Keine Adventskränze stehen herum. Kein Naschzeug ist auf den Tischen. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt und keine Weihnachtskonzerte. Wäre es dann noch Weihnachten? Weihnachten erleben ja, und ich auch, wir erleben das so als der Höhepunkt der gemütlichen Jahreszeit. Und wir müssen uns irgendwie so ein paar Wochen vorher in Schwung bringen, sonst wäre es doch irgendwie komisch, wenn man sich so viel schenken und selber so viel gönnen würde und so viel gutes Essen am Heiligen Abend in sich hineinschaufeln würde. Es wird vorher ein gewisser Weihnachtshype aufgebaut. Sonst funktioniert das wohl nicht mit der romantischen heiligen Nacht. Ich habe gedacht, gut, dass dann vorher immer noch ab und zu eine Predigt über die Oberflächlichkeit des Weihnachtsrummels gehalten wird. So wird unser Gewissen ein bisschen beruhigt, ob all des hektischen Weihnachtsgeschäfts. Und wenn man darüber nachdenkt, dann fällt einem auf, dass das einzige echte Weihnachten, das die Welt je gesehen hat, wohl offensichtlich ohne eine solche Adventszeit ausgekommen ist. Die Geburt von Jesus wurde nicht durch Lebkuchen schon drei Monate vorher in unschrillen Kinderkarussells in den Innenstädten angekündigt. Es hat sich ganz leise zugetragen. Aber so ganz unerwartet kam sie trotzdem nicht. Das merkten Josef und Maria, als sie Jesus als Baby in den Tempel brachten. Die Juden damals widmeten ihren erstgeborenen Sohn Gott. Sie kamen mit dem Baby in den Tempel, ließen ihn beschneiden und opferten an seiner Stelle ein Tier. Gott, dir gehört dieses Kind, sollte das heißen. Nimm dieses Opfer an seiner Stelle und als Zeichen unserer Hingabe an dich. Und das machten alle jüdischen Eltern so. Und im Gegensatz zu mancher bildlichen Darstellung, die wir so kennen, war richtig was los im Tempel. Da war es gesteckevoll und ein emsiges Treiben. Jede Menge Leute, die ihre Kinder brachten, da war richtig Stimmung. Und dann passierte es. Das völlig Unerwartete. Plötzlich wurden Maria und Josef von zwei alten Leuten mitten in diesem Getümmel angesprochen. Und ich lese uns diesen Text aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um es mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, und du den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und nun war sie eine Witwe, an die 84 Jahre alt, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese beiden alten Menschen, Simeon und Hanna, die wussten, dass der Retter Israels und aller Welt geboren werden würde. Entschuldigt mal, das riecht mich auf gerade hier. Sie wussten, dass ihr Retter kommen wird. Sie wussten, dass die Menschen sich nicht selber mit Gott versöhnen können. Mit allen Opfern und allen Traditionen, die sie brachten, war das nicht möglich. Und sie wussten, dass Gott aber seinen Messias schicken wird, den Retter und Heiler Jesus Christus. Das wussten die beiden aus den Heiligen Schriften, aus den Büchern Mose, aus den Psalmen und den Propheten. Wann genau das geschehen sollte und wer dieses Kind sein würde, das wussten sie nicht. Hanna lebte ja im Tempel. Aber Simeon nicht. Und eines Tages muss ihm plötzlich klar gewesen sein, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Geh in den Tempel und siehe. Und dann, inmitten der Menschenmasse, erkannten sie beide, Simeon und Hanna, was sonst kein Mensch sah. Dieses Kind dort auf den Armen der einfachen jungen Mutter, das war er. Der verheißene Messias. Alle anderen Leute, die liefen an der kleinen Familie vorbei. Simeon und Hanna aber brachen in Jubel aus, in Lobpreis. Lesen wir aber noch einmal den letzten Vers. Da heißt es, Hanna trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Simeon und Hanna waren zwar die einzigen, die Jesus im Tempel erkannten, aber sie waren nicht die einzigen, die ihn erwartet hatten. Hanna redete von Jesus zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Da muss wohl eine ganze Gruppe gewesen sein. Es gab mehr Leute, die auf den Messias warteten. Es war eine Gruppe, die sich auch so wohl kannte, in denen die Erwartung lebte, der Messias wird kommen. Die Heiligen Schriften werden erfüllt werden. Wir wollen bereit sein, ihn zu empfangen. Und so hatte das erste Weihnachten vielleicht doch eine Adventszeit. Es gab Menschen, die in erwartungsvoller Spannung lebten. Allerdings warteten sie tatsächlich auf Jesus und nicht auf Geschenke und leckeres Essen. Lange schon hatten sie gewartet. Jahrhunderte waren verstrichen. Aber die Schar derer, die treu daran festhielten, dass ihr Messias kommen würde, die hatte Bestand gehabt über all die vielen Jahre hinweg. Und mitten unter all denen, die zufrieden ihre Riten im Tempel absolvierten und sich keine Gedanken um irgendwas machten, gab es eben diese Leute, die still, unerkannt und treu ihre Erwartung hatten. Die erwarteten den Messias, den Heiland, in ihre Lebenssituation hinein. Sie beteten für sich und das Volk, Herr, erbarme dich über uns und sende uns den Erlöser, so wie du es versprochen hast. Du siehst, wie nötig wir ihn brauchen. Du selbst wolltest doch in der Mitte deines Volkes wohnen. Und nun sieh, wie sie alle vor sich hinleben und wie dein Volk seine Selbstauflösung vorantreibt. Vielleicht beteten sie so. Diese Situation damals, die ist unserer Situation heute gar nicht so unähnlich. Jesus ist ja nicht nur einmal in diese Welt gekommen, sondern er wird ein zweites Mal erscheinen, so sagt es uns sein Wort. Wir leben also genauso in einer Erwartung des Messias wie Hanna und Simeon und ihre Freunde. Leben wir so? Was wir wissen ist, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus so nötig. Wir brauchen einen Erlöser so nötig. Und wir beten, komm endlich. Ich bin diese Woche, auch gestern Abend noch hier spazieren gegangen und ich habe gesagt, Herr, komm endlich, komm. Wir haben so viel erlebt in den letzten Wochen oder im vergangenen Jahr. So viele Situationen, wo, was weiß ich, wie in der Katastrophe von den Philippinen oder auch den persönlichen kleinen Katastrophen in unserem Leben, wo plötzlich ein Mensch aus dem Leben scheidet, den wir liebten und brauchten. Wo Situationen völlig eskaliert sind, wo Streit überhand genommen hat, wo Ehen zerbrechen, was auch immer, wo Beziehungen kaputt gehen. Da stehen wir doch oft und sagen, ich will nicht mehr. Herr, komm. Mir geht das jedenfalls so. Wo ich das ganze Elend dieser Welt nicht mehr ertragen will. Wo ich nur noch rufe, Herr, komm. Komm doch. Wann wird Jesus wiederkommen? Er hat gesagt, wenn Gott beschließt, dass es reicht mit dem Chaos hier auf der Erde. Wenn der Auftrag, alle Völker mit dem Evangelium zu erreichen, erfüllt ist, dann wird es geschehen. Und dann wird Jesus den Lauf dieser Geschichte beenden. Und die Gemeinde, wir also, wir haben den Auftrag, diese Erwartung lebendig zu halten. Diese Erwartung ist manchmal durch unser Leid lebendig gehalten. Jesus selbst hat oft davon gesprochen, dass er wiederkommen wird. So lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium im Kapitel 16, in Vers 27 zum Beispiel heißt es dort, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Jesus kommt als Weltenrichter zurück, hat er gesagt, um jeden Menschen nach seinem Tun zu vergelten, aber auch um zu belohnen. Auch das, was wir an Leid und an Traurigkeit und an Sorge und an Not ihm gebracht haben, wo wir vertraut haben, wo wir gesagt haben, Herr, hilf uns, auch das sieht er. Er sieht nicht nur, wo wir vielleicht losgelassen haben, wo wir vielleicht nicht mehr die Kraft aufgebracht haben zu sagen, ja, ich will dir vertrauen, sondern nur noch verzweifelt waren. Aber weil Jesus kommt, haben wir die Pflicht, Menschen von Jesus weiterzusagen. Was wir eben gehört haben, wo Jesus in euer Leben gewirkt hat, das müssen wir weitersagen. Damit die neugierig werden und sich auf die Suche machen, die ihn noch nicht kennen. Gott wird diese Suche belohnen und sich finden lassen. Oder wir lesen in Matthäus 24, wo Jesus sagt, denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Die Wiederkunft Jesu, die wird man nicht verpassen. Und sie wird überall auf der Welt spürbar sein. Wie ein Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, unübersehbar, die Welt umspannt. Es wird für niemanden einen Zweifel daran geben, was da geschieht. Es wird so ein riesiges Ereignis sein, dass es keine Glaubenssache mehr sein wird, sondern wir werden es alle sehen, ob wir daran glauben oder nicht. Und auch in Lukas lesen wir, dass es uns überraschen wird. Wir werden überrascht sein, wenn es passiert. Auch die, die auf ihn warten, werden überrascht sein. Genauso wie man aus Simeons und Hannas Lobgesang das freudige Erschrecken, dieses freudige, was passiert hier, herausspüren kann, so werden auch wir ungläubig die Köpfe schütteln. Was? Wirklich? Jetzt ist Jesus wieder da. Und dann wird sich sicher der Jubelbahn brechen. Denn wir werden den sehen, nach dem wir uns gesehnt haben, der unserem Leben Sinn und Hoffnung gegeben hat und der uns nach Hause holen will. Und endlich erfüllt sich unsere Erwartung, unsere große Hoffnung. Stell dir vor, das würde jetzt passieren. Mitten in unsere Trauer hinein. Wisst ihr, das ist was ganz Merkwürdiges passiert. Immer wenn ich über solche Bibelstellen nachdenke, und das muss ich dann, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann geht in meinem Kopf was los. Ich nenne das mal Kopfkino. Ich stelle mir das vor, wie das ist. Und ich saß an meinem Schreibtisch bei mir zu Hause, habe noch so ein kleines Arbeitszimmer dort, guckte raus und es ging gerade so, die Abenddämmerung war so im Gang. Und jetzt stell dir vor, plötzlich so ein jäher Lichtschein. Die Welt scheint stillzustehen. Plötzlich hörst du nichts mehr, siehst du nur noch dieses Licht, ich höre nichts, doch außer vielleicht so ein kleines Rauschen und dann hell leuchtende Engelscharen sind zu sehen, sie rufen laut, er ist da, bereitet ihm den Weg und die Luft ist erfüllt von unglaublich mächtiger Musik. Alles, was ich sehe, die alltäglichen Dinge, die verlieren alle ihre Farbe, die werden plötzlich aus meinem Blick wie entrückt. Es verändert sich, wird farblos. Draußen die Engel und die Musik, das wird immer deutlicher. Mir schießen Tränen in die Augen. Ich möchte rauslaufen aus dem Haus und auf die Knie fallen und rufen, Jesus, nimm mich mit. Ich gehöre dir. Und dann, Engel weg, Musik ist aus, ich sitze am Laptop und schreibe die Predigt. Als ob nichts gewesen wäre. Habe ich gesponnen? Es war etwas. Ich glaube, es war doch etwas. Ich habe nämlich gespürt, durch dieses Träumen, durch dieses Kopfkino in mir, ich sehne mich wirklich danach. Ich sehne mich wirklich danach, dass Jesus wiederkommt. Ich habe gespürt, ich liebe Jesus wirklich. Ich möchte nicht immer nur dieses Elend sehen. Ich möchte Jesus sehen. Ich habe gespürt, meine Gedanken, die beschäftigen sich so oft mit dem Nichtigen, mit dem Wertlosen, mit dem, dass in mir immer noch so viel Sünde ist und was auch immer. Und dennoch habe ich gespürt, da ist diese große Liebe. Eine große Liebe zu Jesus, die nur allzu oft zugeschüttet ist durch alles Mögliche. Die Beschäftigung mit der Wiederkunft Christi, die Erwartung auf den kommenden Jesus, allein nur diese Gedanken, die ich mir da gemacht habe, die haben etwas von meiner Liebe zu ihm wieder freigesetzt. Vielleicht ist das Advent, dass ich anfange, wirklich mir das vorzustellen, dass Jesus kommen wird und dass dann meine Situation, unter der ich jetzt leide oder unter der ich jetzt verzweifelt bin, dass das der Herr ändern wird. Und das setzt etwas frei in uns. Die Bibel endet mit dem Buch der Offenbarung. Und das letzte Kapitel der Offenbarung, das handelt vom Wiederkommen Jesu. Und ich lese uns aus Offenbarung 22 einige Verse. Das heißt es, siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, einem jeden zu geben, was seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unser Auftrag ist rein. Nicht von Lüge und Sünde besudelt, wie eine jungfräuliche Braut, so wird es hier beschrieben, Christus als Bräutigam entgegenzufiebern. Wir sind rein, weil Jesus die Sünde am Kreuz besiegt hat und wir das von Herzen glauben und persönlich annehmen. aber wir sollen auch mit dem Herzen dabei sein. Und jeder, der uns sieht, soll sich eingeladen fühlen, mit uns zusammen auf den wiederkommenden Christus zu warten. Ist das so? Brennt unser Herz von dieser Sehnsucht, Jesus zu sehen? Können wir von Herzen beten, Herr Jesus, komm bald? Oder gehen da Gedanken, oh je, da muss ich noch das tun und das erledigen und das muss noch geklärt sein und dies und jenes und alles? Oder ist unsere Liebe zu Jesus im Moment vielleicht verschüttet von Trauer? Oder von Taten, die überhaupt keinen Bestand mehr haben? Vielleicht ist heute der Tag, an dem du deine Liebe zu Jesus neu entdecken und vor dir selbst und der unsichtbaren Welt bekräftigen solltest. Wir können unsere Liebe zu Jesus wieder richtig zum Strahlen bringen. Zum einen dadurch, dass wir Gedanken, Wünsche und Träume aus unserem Herzen entfernen sollten, die wie Müll das Wesentliche einfach nur zuschütten, die Jesus und seinem Werk keinen Raum mehr lassen. All dieses Festhalten an, wo ich nicht vergeben will, wo andere vielleicht schuldig an mir geworden sind, wo ich das so festhalte, all die Vorwürfe, die in mir sind, all die Prioritätenverschiebungen, vielleicht müssen wir das loslassen. Und zum anderen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir mit Jesus immer wieder im Gespräch bleiben. Gebet, dass wir immer wieder mit Jesus sprechen. Vielleicht, dass wir ihn bitten, dass er uns sogar eine Gebetssprache gibt, eine Sprachenrede gibt, wo wir mit Jesus kommunizieren können, wenn wir mal selber keinen klaren Gedanken haben. Oder vielleicht fällt uns das ein wie dieses Christusgebet. Kennt ihr das? Beim Einatmen sage ich Jesus und beim Ausatmen Christus. Das klingt wie so eine blöde Meditationsform, ist es aber nicht. Indem ich wirklich Jesus Christus ausspreche, immer wieder rufe in meine Lebenssituation rein, in meine Trauer hinein, in meine Angst hinein. Ich kenne Situationen, wo ich nichts anderes mehr sagen konnte. Jesus Christus in mein Leben, bitte. Wo ich keinen vernünftigen, klaren Gedanken mehr zusammenkriege. Wo ich einatme, Jesus. Wo ich ausatme, Christus. Warum? Weil im Philipperbrief heißt es, es ist in keinem anderen Namen das Heil und die Kraft. Das ist keine Meditation. Das ist mich an diese Kraftquelle Jesus anschließen. Die Bibel lädt uns ein, alle Zeit zu beten. Das heißt, so viel wie möglich mit Jesus Christus im Gespräch zu sein. Eine Haltung in dem Bewusstsein, mein Herr geht mit mir. Ja, er lebt durch den Heiligen Geist in mir. Also, vielleicht muss ich meine Gedanken loslassen, meine Wünsche und Träume aus meinem Herzen entfernen und mit Jesus im Gespräch sein, wann immer du kannst. Das bringt deine Liebe zu Jesus zum Strahlen. Wir leben in der Adventszeit. Heute hat sie begonnen. Komm, Herr Jesus. Das zu beten ist uns als Christen und als Gemeinde aufgetragen. Maranatha, so beteten die ersten Christen. Wir wollen sein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit erwarten. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Dazu möchte ich uns einladen heute, das zu beten. Ich möchte uns einladen, dieses kurze Gebet im Herzen zu bewegen. Vielleicht ist dir heute deutlich geworden, dass du in deinem Herzen einmal gründlich aufräumen solltest, damit deine Liebe zu Jesus wieder strahlen kann. Vielleicht möchtest du heute den Entschluss fassen, mit Jesus dauerhaft im Gespräch zu sein, damit dein Herz rein und frei bleibt. Lass uns einen Moment still sein. Ich werde die Stille mit einem Gebet abschließen, was du dann, wenn du das möchtest, auch in deinen Gedanken mitbeten kannst. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Herr, komme bald. Herr Jesus, du wirst in Herrlichkeit wiederkommen. Das hast du versprochen. Und ich öffne dir neu mein Herz. Wirf raus, was nicht hineinpasst, wenn du darin Wohnung nimmst. Und Herr Jesus, ich möchte mein Leben so gestalten, dass du das Zentrum bist und die Leitung über mein Leben bekommst. Ich möchte zu denen gehören, die deine Ankunft lieben. Amen. So könnten wir Advent feiern. So könnte jeder Advent feiern, der vielleicht keine Lust hat auf Weihnachtsmarkt und Kerzenschein, weil die Zeit vielleicht eine andere ist. Amen.